SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. In Istanbul hebt das Parlament die Immunität von einem Viertel aller Abgeordneten auf.
Also was jetzt kommt hier, das kann richtig schlimm werden.
Reinhard Baumgarten, Journalist in Istanbul, schließt nun selbst einen Kurdenaufstand nicht mehr aus. Vor der ägyptischen Küste entdeckt das Militär offenbar Trümmer der verunfallten Egypt-Air-Maschine. Der Mensch als Schöpfer anderer Menschen. Der Forscher sagt dazu:
Also mir macht das auch Hühnerhaut. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich die Absicht ist.
Und trotzdem wird geforscht in diese Richtung, um das menschliche Erbgut im Labor zusammenzusetzen. Und um eins in der Abstimmungskontroverse, die Milchkuh-Initiative. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Yvonne Lambricker. Sie hat die Nachrichten.
Mehr als ein Viertel der Abgeordneten im türkischen Parlament verfügt über keine juristische Immunität mehr. Das Parlament habe den entsprechenden Vorstoß der Regierungspartei AKP mit der nötigen Zweidrittelsmehrheit angenommen, berichtet das türkische Parlamentsfernsehen. Zuvor war es im Parlamentssaal zu heftigen Diskussionen gekommen über die Trennung von Religion und Staat in der Türkei. Mitglieder der stärksten Oppositionspartei, der CHP, hatten gar vorübergehend den Parlamentssaal verlassen. Die Aufhebung der Immunität betrifft vor allem die pro-kurdischen Parlamentarier der HDP-Partei. Das ägyptische Militär hat im Mittelmeer offenbar erste Trümmer der gestern abgestürzten Egypt-Air-Maschine entdeckt. Die Marine habe auch persönliche Gegenstände von Passagieren gesichtet, berichtet das ägyptische Staatsfernsehen. Und es beruft sich dabei auf die Mitteilung eines Armeesprechers. Die Absturzstelle befinde sich knapp 300 Kilometer nördlich von Alexandria im Mittelmeer, hieß es weiter. Der Airbus A320 der Egypt Air mit 66 Menschen an Bord war gestern auf dem Weg von Paris nach Kairo von den Radarschirmen verschwunden. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen ist in Paris der vermutlich einzig überlebende Terrorist der Anschläge von Paris, Salah Abdeslam, vernommen worden. Die Staatsanwaltschaft geht wegen Beteiligung an terroristischen Taten und Mord gegen den mutmaßlichen Islamisten vor. Abdeslam war Mitte März in Belgien festgenommen und Ende April an Frankreich ausgeliefert worden. Er soll an den Pariser Attentaten vom 13. November mit 130 Todesopfern beteiligt gewesen sein. Nach einem Streit mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu legt Verteidigungsminister Moshe Ya'alon sein Amt nieder. Er ziehe sich aus der Politik zurück, schrieb Ya'alon im Kurznachrichtendienst Twitter. Er hatte Offiziere dazu ermuntert, auch dann Kritik zu äußern, wenn sich diese gegen die Regierung richte. Netanyahu hatte Ya'alon dafür kritisiert. Neuer israelischer Verteidigungsminister dürfte der frühere Außenminister Avigdor Lieberman werden. Mit dem Rechtsaußenpolitiker hatte Ministerpräsident Netanyahu bereits am Mittwoch entsprechende Gespräche geführt. In Taiwan hat erstmals eine Frau den Amtseid als Präsidentin geschworen. Die 59-jährige Tsai Ing-wen hat es dabei vermieden, ihre Meinung zur Ein-China-Politik zu äußern. Ing-wen gehört der Fortschrittspartei an und löst Ma Ying-ju von der Kuomintang ab. Letztere erlitt im Januar die schwerste Niederlage ihrer Geschichte. Sie wurde laut Beobachtern dafür abgestraft, dass sich Taiwan aus Sicht vieler zu stark an China angenähert hatte. In Sri Lanka sind rund 200.000 Menschen aus der überfluteten Hauptstadt Colombo geflohen. Das teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde mit. Die Armee war mit Booten und Helikoptern im Einsatz, um die Menschen zu evakuieren. In Sri Lanka gibt es seit Wochen starke Regenfälle, die zu zahlreichen Überschwemmungen und Erdrutschen führten. Mehr als 60 Menschen kamen ums Leben, Dutzende werden noch vermisst. Insgesamt mussten im ganzen Land 400.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Sie wurden in Notunterkünfte gebracht. Die Menschen in weiten Teilen Indiens leiden unter enormer Hitze. Im Bundesstaat Rajasthan im Nordwesten des Landes wurde gar ein neuer Hitzerekord gemessen. 51 Grad heiß sei es heute Freitag gewesen, teilte der indische Wetterdienst mit. So heiß wie seit 60 Jahren nicht mehr. Die Hitzewelle, die bereits zahlreiche Todesopfer forderte, dürfte noch rund eine Woche anhalten. Die Schweizer Richemont-Gruppe hat im letzten Geschäftsjahr weniger Luxusgüter verkaufen können. In den einzelnen Ländern gingen durchschnittlich 1% weniger Uhren und Schmuckstücke über den Ladentisch. Den Gewinn hat Richemont auf 2,2 Milliarden Euro gesteigert. Allerdings ist das Plus von 67% auf außerordentliche Gewinne aus einer Firmenfusion zurückzuführen. Das Wetter heute und morgen: scheint häufig die Sonne. In den zentralen und östlichen Voralpen hat es heute zunächst noch dichtere Quellwolken. Die Temperatur erreicht 19 bis 23 Grad.
Nun hat sich die Befürchtung vieler Kurdinnen und Kurden bewahrheitet. Das türkische Parlament hat die Immunität von über einem Viertel der Abgeordneten aufgehoben. Überraschend oder je nach Leseart erschreckend dabei: dem Vorschlag der Regierungspartei AKP stimmten über 370 der 550 Abgeordneten zu, also eine satte Mehrheit. Frage an den ARD-Korrespondenten Reinhard Baumgarten in Istanbul: handelt es sich bei den Abgeordneten, die ihre Immunität verlieren, vor allem um die kurdischen Vertreter?
Nein, zahlenmäßig nicht. Zahlenmäßig sind es 50 von der pro-kurdischen Partei HDP, aber insgesamt betroffen sind ja 138. Aber das Ansinnen, gegen die Kurden vorzugehen, ist sicherlich, oder gegen die pro-kurdischen Politiker vorzugehen, ist sicherlich das Hauptmotiv gewesen hinter der Aufhebung der Immunität.
Was sagen Sie denn zum Stimmenverhältnis?
Es ist überraschend, dass die AKP mit ihrem Antrag und 316 Parlamentariern, über die sie verfügt, eine so breite Zustimmung bekommen hat. Es ist offensichtlich, dass die Partei der nationalistischen Bewegung MHP dafür gewesen ist. Es ist überraschend, dass es dann auch noch so viele Parlamentarier der Republikanischen Volkspartei gegeben hat, die ganz offensichtlich auch der Meinung sind, man muss diese 138 Abgeordnete ihrer Immunität berauben, entledigen.
Welche Konsequenzen wird das nun haben, mal zuerst für die kurdischen Abgeordneten?
Den kurdischen Abgeordneten drohen Strafverfahren. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Übung, dass man ihnen eben die Immunität nimmt, damit sie strafrechtlich belangt werden können. Und diese Strafverfahren, die werden sicherlich zeitnah auf den Weg gebracht. Und die Vorwürfe gegen Kurdenpolitiker sind zum Teil beträchtlich. Da geht es also nicht nur wie bei anderen um Beleidigung, Amtsmissbrauch oder sonstige kleinere Delikte in Anführungszeichen, sondern da geht es dann um Unterstützung von Terroristen, Volksaufwiegelung, Volksverhetzung. Also die Vorwürfe sind massiv. Und es muss damit gerechnet werden, dass, wenn die HDP-Politiker angeklagt werden, dass die dann möglicherweise auch in Untersuchungshaft genommen werden, dass die Verfahren relativ zügig vorangebracht werden, verurteilt werden, die Beschuldigten, und dann ihre Abgeordnetenmandate verlieren, was eine andere parlamentarische Arithmetik bringen würde im türkischen Parlament.
Was denken Sie, wie wird dieses sehr klare Votum aus dem Parlament bei der Bevölkerung ankommen?
Hier bei der türkischen Mehrheitsbevölkerung wird das vielleicht bei dem einen oder anderen Kopfschütteln auslösen, aber es wird keine Entrüstung bewirken. Wie das Ganze in den Kurdengebieten aufgenommen wird, das ist im Moment völlig unvorhersehbar, weil hier wird mehr oder weniger die demokratisch gewählte und demokratisch legitimierte Volksvertretung der Kurden, die wird jetzt unter Anklage gestellt. Damit muss gerechnet werden. Und es gibt jede Menge Leute, die sagen, damit wird ein klares Signal an die Kurden gesendet: ihr habt letztlich keine politische Repräsentanz in diesem Land. Und das, was euch letztlich bleibt, wenn ihr euer Recht haben wollt, ist eben militärisch gegen irgendwelche Unterdrückungsmechanismen oder so vorzugehen. Das sind nicht meine Worte, sondern das sind Worte von Beobachtern der Szene hier.
Das heißt, man kann es lesen als eine Art Kriegserklärung an die Kurden.
Es gibt Leute, die lesen das so, und es gibt Leute, die haben versucht, beschwörend auf die Abgeordneten einzuwirken und gesagt, tut es nicht, weil die Auswirkungen sind völlig unabsehbar. Wir wissen nicht, wie sich eine kurdische Mehrheitsbevölkerung im Südosten des Landes fühlt. wenn ihre politische Repräsentanz pauschal und in großer Zahl eben unter Anklage genommen, möglicherweise verurteilt und an ihre Abgeordnetenmandate entledigt wird.
Sagt Reinhard Baumgarten, der für uns die Debatte im türkischen Parlament verfolgt hat. Und diese Themen vertiefen wir noch im Rendezvous. Österreich wählt am Sonntag den Präsidenten.
Es sind die rechten Hetzer und Scharlatane. Es sind Straches FPÖ und Norbert Hofer. Sie buckeln nach oben und treten auf die widerwärtigste Art und Weise nach unten.
Im Endspurt geben die Wahlkämpfer alles. Noch ist der Mensch nicht entzaubert, doch die Forscher träumen schon vom künstlich hergestellten Erbgut. Und noch singt und musiziert es aus der Tonhalle in Zürich, vielleicht aber schon bald in einem erneuerten Ambiente, je nach Entscheid am 5. Juni. In Österreich rühren die Parteien noch einmal kräftig die Werbetrommel mit Blick auf die Präsidentschaftswahl am Sonntag. Wer Bundespräsident wird, ist noch völlig offen. Laut Meinungsforschern kommt es aber vor allem darauf an, wie viele Österreicherinnen und Österreicher dann wirklich an die Urne gehen. Joe Schelbert zu den letzten Tönen im Wahlkampf aus Wien.
Feststimmung auf dem Ballhausplatz, die Roma-Kombo, Harry Stoiker spielt auf, kein Nazi in die Hofburg steht auf den Plakaten, vor allem junge Menschen sind gekommen, um gegen Norbert Hofer zu demonstrieren. Auch viele Ausländer, Musik und Reden gegen den Präsidentschaftskandidaten der rechtsgerichteten Freiheitlichen.
Liebe Freundinnen und Freunde, es sind die rechten Hetzer und Scharlatane, es sind Straches FPÖ und Norbert Hofer. Sie buckeln nach oben und treten auf die widerwärtigste Art und Weise nach unten.
Der Kandidat der Grünen, Alexander Van der Bellen, hatte sich gegen diese Manifestation ausgesprochen. Man solle nicht gegen etwas demonstrieren, schon gar nicht gegen einzelne Personen, meinte er etwas gar staatsmännisch, sondern für etwas. Er, der etwas ungelenke Professor, erklärte, es gehe nicht um Personen, sondern um Inhalte, um die Wahl zwischen Weltoffenheit, die er repräsentiere, oder Abschottung, um die Wahl auch zwischen Toleranz und Ausgrenzung.
Ich weiß schon, dass unter den Wählern und Wählerinnen einige sind, die mit mir nicht viel anfangen können, sei es wegen meines politischen Hintergrunds, sei es wegen gewisser Nuancen, sagen wir, meiner Persönlichkeit. Und an die appelliere ich, sich zu überlegen, wer dieses Gesicht Österreichs nach außen und nach innen an der Spitze der Republik sein soll.
Ich darf dich begrüßen. Danke für dein Kommen. Es ist ja keine Neuigkeit, dass wir eine sehr wichtige Wahl vor uns haben, nämlich die.
Auch die Freiheitlichen mobilisieren noch einmal alle Kräfte und organisieren in den Bezirken noch einmal Standaktionen, suchen noch einmal Freiwillige für einen Einsatz. Viele sind müde, rund 3 Monate hat dieser Wahlkampf gedauert. Doch die Freiheitlichen sind siegessicher, ja, sie denken schon über den Sonntag hinaus. Dietmar Kovárik, Parteivorsteher in Rudolfsheim 5, Haus- und Landtagsabgeordneter in Wien, rechnet damit, dass es bald Parlamentsneuwahlen gibt und die FPÖ dann ihre neu gewonnene Stärke ausspielen kann. Ja, als dann stärkste Partei von Präsident Hofer dann den Auftrag zur Regierungsbildung erhält und sich dann einen Juniorpartner, seien es die Sozialdemokraten oder die Konservativen, aussuchen kann.
Also ich hoffe, dass es den ehemaligen Großparteien inzwischen gesickert ist, dass die FPÖ ein Faktor ist. Also das ist ja unübersehbar, wer bereit ist, ja, wer mit uns die möglichst größten Übereinstimmungen hat in den Sachfragen, der ist für uns als Koalitionspartner interessant.
Noch ist es nicht so weit, noch ist das Rennen offen. Die Umfrageinstitute wagen keine Prognose. Nur das Boulevardblatt Österreich will wissen, dass bei der Gesamtbevölkerung der freiheitliche Norbert Hofer vorne liegt, aber bei denen, die sicher wählen gingen, dann sei es wiederum der grüne Alexander Van der Bellen. Aha. Oder anders gesagt, nichts ist so schwierig wie Prognosen, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.
Was, wenn wir das Erbgut von Menschen selbst bauen könnten? Was, wenn wir zum Beispiel einen Menschen wie Albert Einstein nach dem genetischen Bauplan zusammensetzen könnten? Science Fiction, denken Sie? Nicht unbedingt. Forscher haben alle Bausteine des menschlichen Erbguts buchstabiert und jetzt diskutieren renommierte Wissenschaftler, wie man das menschliche Erbgut selbst schreiben könnte. Sven Panker ist synthetischer Biologe und forscht für die ETH Zürich. Ihn fragte ich, Wann wäre es grundsätzlich möglich, einen Menschen mit bestimmten Eigenschaften zu kreieren?
Ich denke, das ist etwas, was im Moment niemand vorhersagen kann. Also es gibt zwei Aspekte. Das eine ist ein technologischer und das andere, oder wenn man vielleicht sagen will, das eine ist ein Hardware-Aspekt, das andere ist ein Software-Aspekt. Eine Sache, die im Moment halt diskutiert wird, ist, ob man in der Lage wäre, große Mengen an DNA in der Größenordnung von einem menschlichen Genom chemisch zu synthetisieren. Und ich denke, das ist etwas, von dem man erwarten kann, dass es vielleicht in 10 Jahren eventuell sogar möglich wäre. Die andere Frage ist, was man auf dieser Menge DNA denn eigentlich schreiben sollte, was für Informationen man kodieren sollte. Und da haben wir ganz massive Defizite, wie wir biologische Eigenschaften in Gene übersetzen können. Da wissen wir schlicht und ergreifend nur sehr wenig. Und von daher denke ich, bis man also ein menschliches Genom mit bestimmten Eigenschaften schreiben könnte, insbesondere wenn es um komplexere Eigenschaften geht, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Es ist nicht abzusehen, wann das möglich sein wird.
Wo stehen wir denn heute mal ganz grundsätzlich im Schreiben von Genomen?
Also technologisch hat eine Arbeitsgruppe in den USA um Craig Venter es geschafft, Bakteriengenome in der Größenordnung von 1 Million Basenpaare chemisch-synthetisch beherstellen zu lassen und die dann auch in eine Zelle zum Funktionieren zu bringen. Das heißt, man könnte sagen, so kleine Bakterien, das geht. Das geht aber auch nur dann, wenn man im Prinzip genau weiß, was man schreiben soll. Das heißt, wenn man im Wesentlichen eine Kopie macht von etwas, was bereits existiert. Solange wir abschreiben, können wir sicher etwas in der Größenordnung von 1 Million Basenpaare machen. Und das ist ein kleines Bakterium.
Damit wir uns das Ganze ein bisschen plastischer vorstellen können, wie macht man denn das genau, ein Gen mit bestimmten Eigenschaften zusammensetzen?
Die technologische Herausforderung ist, dass man halt wirklich ein Molekül, ein chemisches Molekül konstruieren muss, das aus zum Beispiel Hunderten von Nukleotidbausteinen besteht. Diese Moleküle sind also sehr, sehr groß und dementsprechend schwierig ist es auch, sie fehlerfrei darzustellen. Das kann man im Wesentlichen, die Fehlerrate ist immer noch ein bisschen hoch, aber im Wesentlichen kann man das.
Also die Forschung, das sieht man jetzt an diesen Beispielen, steckt wirklich noch in den Kinderschuhen. Trotzdem jetzt in die Zukunft gedacht, der Mensch als Schöpfer von anderen Menschen mit bestimmten Eigenschaften, eine Vorstellung, die wohl den meisten von uns Hühnerhaut macht. Wie sehen Sie das als synthetischer Biologe?
Also mir macht das auch Hühnerhaut. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich die Absicht ist, die dahinter steckt. Also wenn man sich jetzt anschaut, was Projekte gemacht werden, dann sind das Projekte mit Modellorganismen, die, wenn sie dann mal erfolgreich abgeschlossen sind, die Forschung extrem vereinfachen oder extrem weiterbringen können. Also zum Beispiel das Hefeprojekt, da hätte man einen Modellstamm, der es erlauben würde, Experimente in der Zukunft eine ganze Ecke einfacher und schneller machen zu können als heute. Und der Sinn von diesem Beschleunigen besteht im Wesentlichen darin, dass man schneller Fragestellungen nachgehen kann, schneller Hypothesen ausprobieren kann, um letztendlich wirklich zu verstehen, wie das komplexe Zusammenspiel von Genen und Stoffwechsel und anderen Dingen in einer Zelle denn eigentlich vor sich geht.
Nun ist es ja so, Herr Panke, dass zwei Forscher schätzen, dass die Herstellung jetzt eines menschlichen Genoms heute 90 Millionen Dollar kosten würde, in 20 Jahren aber nur noch 100.000 Dollar. Ist es eigentlich denn aber nicht so? Was machbar ist, wird irgendwann einfach gemacht.
Das mit den 90 Millionen Dollar muss man ein bisschen einordnen. Ich denke, die Zahl kommt einfach daher, dass jemand sich mal hingesetzt hat und den billigsten Preis für DNA-Synthese auf 3 Milliarden Basenpaare oder 6 Milliarden Basenpaare hochgerechnet hat. Das wären natürlich nicht die Kosten des Projekts, sondern einfach nur die Materialkosten, wahrscheinlich sogar noch die billigsten Materialkosten. Das Projekt wäre also sehr viel teurer. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die DNA-Synthese immer billiger wird und wir schon eine echte Historie von Verringerung der Kosten haben. Also wird auch DNA-Synthese in 10, 15 Jahren signifikant billiger sein als heute. Ob man das macht, ist letztendlich, also ob man das für den Zweck der Veränderung des Genoms eines Menschen macht, ist letztendlich eine gesellschaftliche Frage, ob wir das wollen, ob sie darin einen Sinn sehen oder nicht. Das muss die, ich denke, das ist eine Frage, die auf gesellschaftlicher Ebene entschieden werden muss und auch wird.
Sagt Sven Panke. Er ist synthetischer Biologe und forscht für die ETH Zürich und diese Diskussion ist damit lanciert. Rendezvous 10 vor 1. Die Zürcher Tonhalle ist eine der ersten Adressen in der Schweiz, wenn es um klassische Musik geht. Doch der Bau aus dem 19. Jahrhundert braucht mehr Platz und genügt den heutigen Ansprüchen nicht mehr. Gleiches lässt sich zum Kongresshaus sagen, das in den 30er Jahren um die Tonhalle herumgebaut wurde. Nun soll der gesamte Komplex umgebaut werden, falls die Zürcherinnen und Zürcher an der Urne Ja sagen dazu. Zürich-Korrespondent Kurtin Vinzenz mit einem Augenschein.
Das Tonhalle-Orchester probt im großen Saal, vorne auf der großen Bühne. Aber hier, hinter der Bühne, ist es eng. Ein schmaler Gang für die Musikerinnen und Musiker, so schmal, weil er gesäumt ist von Schränken mit Instrumenten. Klaus Schwärzle, der erste Schlagzeuger des Tonhalle-Orchesters, zeigt auf den Boden.
Das sind ja eigentlich die Fluchtwege. Und wenn wir jetzt hier die Instrumente draußen platzieren, dann steht hier alles voll. Es ist hier alles auf engstem Raum reduziert. Diese ganzen Schränke sind gefüllt mit den ganzen Ständern. Hier unten müssen die Pauken platziert werden. Also es ist alles sehr improvisativ leider.
Und weiter vorne die Holztreppe, die von hinten auf die Bühne führt. Kaum breiter als einen Meter.
Sehen Sie hier, hier müssen 60, 70 Musiker durch. Mit unglaublich tollen Instrumenten.
Unzumutbar sei das, findet auch der Präsident der Tonhalle-Gesellschaft, Martin Vollenwieder, von der FDP, bis vor 3 Jahren Stadtzürcher Finanzminister. Er führt mich nach unten in die Katakomben der Tonhalle sozusagen, zu den 2 Männergarderoben. Zu wenige und zu klein, ist für Vollenwieder klar.
Da würde sich in Zürich zumindest jeder Fußballclub genieren, wenn er eine solche Garderobe hätte.
Und dass sich hier in dieser Garderobe mit schlechter Akustik ein Fagottist einspielen müsse, unmöglich.
Wir müssen mehr Platz schaffen.
Darum soll ein Teil des Kongresshauses, ein Tanzlokal, neu für die Tonhalle genutzt werden. Auch der Zürcher SVP-Politiker Daniel Regli hat die engen Platzverhältnisse eben gesehen. Und er findet auch, dass man da etwas verbessern müsste. Trotzdem kämpft er an vorderster Front für ein Nein am 5. Juni. Weniger die Sanierung der Tonhalle stört ihn, als dass man auch das Kongresshaus renovieren und weiter nutzen will. So bleibe das Grundproblem des ganzen Gebäudes ungelöst.
Diese unglückliche Verkopplung von Tonhalle und Kongresshaus, die man jetzt auch in die Zukunft führen will für 240 Millionen Franken.
Zu viel Geld also für das falsche Projekt, findet SVP-Mann Regli und fordert eine abgespeckte, billigere Variante nur für die Tonhalle.
Man müsste ein neues Projekt aufbauen, das der Tonhalle mehr Bewegungsraum gibt, aber ein deutlich günstigeres Projekt mit deutlich weniger Kostenfolgen nach sich ziehen würde.
Und stattdessen brauche es ein richtiges neues Kongresshaus an einem anderen Ort, finanziert nicht nur vom Steuerzahler.
Hier will Zürich einfach beides haben, die Tonhalle und das Kongresshaus zu einem sehr teuren Preis, anstatt dass man private oder halb private Initiativen unterstützen würde.
Martin Vollenwieder dagegen, der manches Kongresshausprojekt hat kommen und scheitern sehen, hat den Glauben an eine rasche, separate Lösung für ein neues Kongresshaus verloren.
Ich persönlich bin der Meinung, es geht noch mindestens 20 bis 30 Jahre, bis ein wirklich neues Kongresszentrum realisiert ist. Darum braucht es auch das Kongresshaus verbessert, wie es dann nach der Renovation ist.
Ein Nein am 5. Juni hätte vor allem für die Tonhalle konkrete Folgen. Aus feuerpolizeilichen Gründen dürften ohne Sanierung ab 2018 nur noch gut die Hälfte der Zuschauer im großen Saal den Konzerten lauschen, was auch bedeuten würde, halb so viel Einnahmen. Bei einem Jahr gibt es allerdings auch eine vorübergehende Veränderung. Orchester und Zuschauer müssen dann wegen der Umbauten in ein Provisorium zügeln, für 3 Jahre nach Zürich West in die Mark Eventhalle neben dem Prime Tower.
Die Autobahnen in der Schweiz kosten den Bund jedes Jahr 2 Milliarden Franken. Das meiste fließt in Unterhalt und Ausbau. Mit einem Ja zur Milchkuh-Initiative stünden dem Bund zusätzliche 1,5 Milliarden Franken pro Jahr zur Verfügung für bessere Straßen. Braucht es das überhaupt? Die Reportage von der Autobahnbaustelle von Samuel Buri.
Es regnet im Aretal. Die Autos und Lastwagen ziehen eine Gischtfahne hinter sich her. Der Wind bläst den Arbeitern auf der A6 das Wasser ins Gesicht.
Wenn einer sich entscheidet, ob er baut, dann weiss er nicht, dass er ein paar Mal im Regen steht. Das kehrt dazu.
Bauführer Richard Hildbrand arbeitet gerne auf der Autobahn, trotz Wetter und Verkehr. Die Größe der Baustelle mit rund 100 Arbeitern auf einer Länge von 5 Kilometern fasziniert ihn.
Die Massen, die hier jetzt umgesetzt werden, sind schon enorm. Das ist schon nicht ganz zu vergleichen, wie irgendwo ein Quartierstrasse, irgendwo eine Trinkwasserleitung auswechselt.
Die A6 wird komplett erneuert, während der Verkehr fast immer vierspurig weiterbraust. Auf der rechten Spur wurde die alte Betonfahrbahn bereits aufgebrochen. Ein Bagger verlädt den Schutt aus Steinen und Metall auf die wartenden Lastwagen. Mark Siegenthaler vom Bundesamt für Straßen erklärt, wieso die 45-jährige Fahrbahn ersetzt werden musste. Er nimmt eine Verbindungsstange aus Stahl in die Hand.
Die müssen normalerweise 1,5 cm Durchmesser haben. Und zwischen den Platten sind die derart korrodiert, so wie angefressen vom Rost, dass nur noch so 1 Zentimeter oder vielleicht noch 0,5 Zentimeter dick ist.
Sagt und schlägt die Verbindungsstange gegen den Beton.
Typisch. Da kann man ein bisschen draufschlagen und der zerbricht.
Bald kommt hier eine Asphaltfahrbahn hin. Die ist leiser und benötigt 15 Jahre lang keinen Unterhalt. Neu wird das Abwasser der Autobahn gereinigt, bevor es abfließt. Der Pannenstreifen wird breiter und die Autobahn neigt sich stärker zur Seite. So fließt das Wasser ab und Aquaplaning wird vermieden. Beim Bau der A6 war das noch kein Thema. Sie wurde sogar bewusst flach gebaut, damit die Autobahn zur Landepiste umfunktioniert werden konnte.
Also da fanden ja auch Übungen statt, wo Kampfjets von der Armee dann gelandet sind. Und das war einfach früher so eine Notpiste und das ist natürlich heute nicht mehr zeitgemäß.
Die Erneuerung der Autobahn im Aretal kostet 20.000 Franken pro Meter. Mit dem Auto dauert die Baustellendurchfahrt 4 Minuten. Am Ende der Baustelle steht ein kleines Containerdorf, der Streckenposten, wo bei Sitzungen die Arbeit koordiniert wird. Autobahnen werden normalerweise mehrmals geflickt. Doch irgendwann sind die Schäden zu groß, so Mark Siegenthaler.
Dann spart man am Ende überhaupt nichts, im Gegenteil.
Man muss total sanieren. Rund 700 Millionen Franken kostet das zwischen Rubigen und Spiez. Mit der Milchkuh-Initiative wären sofort mehr Mittel da. Könnte man im Aretal dann besser oder schneller bauen? Nein, sagt Siegenthaler.
Wenn man jetzt noch mehr Geld hätte, dann würde man vermutlich irgendwo ein anderes Projekt, das man jetzt halt auf die Wartebank geschoben hat, priorisieren.
Das Bundesamt für Straßen wünscht sich zwar mehr Geld, jedoch auch klare Vorgaben der Politik. Die Milchkuh-Initiative gäbe zwar sofort mehr Geld für die Autobahnen, doch wo und wie gebaut werden soll, das sagt sie nicht.
Samuel Buri. 1:1, im 1. und 4. geht es weiter mit dem gleichen Thema in der Abstimmungskontroverse, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Das türkische Parlament hat für die Aufhebung der Immunität von rund 1/4 der Abgeordneten gestimmt. Es hat einen ersten entsprechenden Artikel mit einer Zweidrittelsmehrheit gutgeheißen. Betroffen werden vor allem pro-kurdische Parlamentarier der HDP-Partei. Das ägyptische Militär hat nach eigenen Angaben Wrackteile der Egypt-Air-Maschine gefunden, die gestern ins Mittelmeer gestürzt war. Die Marine habe die Teile rund 300 Kilometer nördlich von Alexandria entdeckt. Ein halbes Jahr nach den Attentaten von Paris ist der vermutlich einzig überlebende Terrorist der Anschläge, Salah Abdeslam, unter großen Sicherheitsvorkehrungen vernommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beteiligung an terroristischen Taten und Mord vor.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.